sehr gespannt auf die Diskussion und sehr froh, dass ihr beide kommen konntet. Links sitzt Frau Ingrid Kurz-Scherf. Sie ist Professorin an der Philipps-Universität in Marburg und geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Gender Studies. Sie arbeitet zu Schwerpunkten politische Ökonomie, Arbeits- und Sozialpolitik, Geschlechterverhältnisse, feministische Politik und hat auch in ihrem Leben schon ganz, ganz interessante Arbeiten gemacht in diesem Zusammenhang. Was ich spannend fand, war, dass sie auch schon beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gearbeitet haben. Das ist ja auch ein interessanter Zusammenhang zu dem Thema Wachstum und Messung des Wachstums. Das heißt, wir können gespannt sein, was Sie dazu zu sagen haben.
Wissenschaftliche Gesamtrechnung.
Ah ja. Das passt ja sehr gut. Und dann waren Sie Staatssekretärin für Arbeits- und Frauenpolitik im Saarland und in Brandenburg und haben eben schon länger auch theoretisch zu Wachstum und Wachstumskritik gearbeitet und dabei vor allem Fragen diskutiert, die sonst eher in den wachstumskritischen Diskussionen vernachlässigt werden, nämlich zum einen die ökonomischen Grenzen von Wachstum und nicht nur die ökologischen, aber eben auch die Geschlechterdimension von Wachstumspolitik und die inwiefern Männlichkeitskonstruktionen in den Wachstumsplan eingeschrieben sind. Dann haben wir als zweiten Gast Herr Eckhard Stratmann-Mertens, Gründungsmitglied der Grünen, war dann seit 1983 über die Länderliste im Bundestag bis 1990, ist 1999 aus der Grünen Partei ausgetreten im Zusammenhang des Kosovo-Krieges und beschäftigt sich auch schon seit langem mit dem Thema Wachstumspolitik und hat vor allem eine Wachstumskritik aus ökologischer Sicht formuliert. Und wir werden jetzt zwei kurze Inputs, jeweils ungefähr 15 Minuten, hören von euch beiden und dann in eine Diskussion einsteigen. Willst du vielleicht anfangen? Oder? Okay.
Ja, also da ich auch Attac-Mitglied bin, duze ich euch hier nicht. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Eine Vorbemerkung. Ich habe zu dem Thema 5 Thesen vorbereitet. Mir stehen 15 Minuten zur Verfügung, an die ich mich möglichst halten möchte. Das bedingt, dass ich die Thesen nur sehr plakativ erläutern kann. Jede der einzelnen Thesen müsste eigentlich erläutert werden und mit Bezug auf fachwissenschaftliche Literatur, die es reichlich gibt, begründet werden. Das ist natürlich in der Zeit nicht möglich. Ich stelle meine 5 Thesen unter den Titel Abschied vom Wachstum, der Norden schrumpft. Erste These, Abschied vom Wachstum. Die herausragenden globalen Probleme der Ökologie und der sozialen Gerechtigkeit erfordern von den reichen Industriestaaten eine Reduktion des Umweltverbrauchs. Auf der Ressourcenseite und auf der Schadstoffseite. Eine Reduktion des Umweltverbrauchs um den Faktor 10 im Zeitraum bis 2050, also in einem begrenzten Zeitraum. Die Doktrin und Politik des Wirtschaftswachstums stehen der notwendigen Dematerialisierung im Wege. Daher ist für den reichen Norden Abschied vom gesamtwirtschaftlichen Wachstumsziel zu nehmen. Und zwar vom Wachstumsziel immer gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das will ich ganz kurz erläutern. Ich setze voraus, dass es, wie jetzt auch beim Klimagipfel in Kopenhagen, beim International Panel on Climate Change, einen Konsens darüber gibt, dass beispielsweise die CO2-Emissionen weltweit bis 2050 um 50% reduziert werden müssen, angesichts der herausragenden Bedeutung für den Treibhauseffekt der reichen Industriestaaten. Die kürze ich jetzt immer ab als der Norden. Und die dritte Welt als der Süden. Das ist natürlich undifferenziert, aber das mag sozusagen als Metapher gelten. So, wenn also weltweit im globalen Durchschnitt die CO2-Emissionen um 50% reduziert werden müssen, muss dann angesichts der historischen Verantwortung des Nordens für den schon in Gang befindlichen Klimawandel die CO2-Emissionen um 80-90% reduziert werden. Man spricht in dem Zusammenhang von dem Faktor 10. Und zwar bis 2000. Das würde also ein Imperativ und eine Entwicklungslogik bedeuten, eine dramatische Dematerialisierung der wirtschaftlichen Entwicklung. Dem steht ein anderer Imperativ entgegen, nämlich der Imperativ der herrschenden Wachstumsdoktrin und der daran orientierten Wachstumspolitik, nämlich ein jährliches Wirtschaftswachstum von im Durchschnitt mindestens 2%. Darunter sind die Wirtschaftspolitiker nicht zufrieden. Von durchschnittlich mindestens 2% sei notwendig, um die verschiedensten Segnungen, siehe Wachstumsbeschleunigungsgesetzes, wirtschaftlich zu ermöglichen. Diese beiden Imperative stehen gegeneinander. Es ist schon schwer genug, eine Dematerialisierung um den Faktor 10 zu erreichen. Wenn dagegen ein Imperativ die Politik beherrscht, würde das bedeuten, beispielsweise bis 2050, wenn die Wirtschaft allein der Bundesrepublik Deutschland im Jahresdurchschnitt die kommenden 40 Jahre um 2% wächst, würde das bis 2050 eine 2,5-fachung des absoluten Bruttoinlandsprodukts bedeuten. Dann müsste aber in 2050 nicht nur eine Dematerialisierung um den Faktor 10, sondern um das 2,5-fache notwendig sein. Das heißt, im Jahre 2050 müsste sozusagen gemessen an heute nur 4% des heutigen Materialverbrauchs und Schadstoffaufstoß, also Abwasserabfall, notwendig sein. Das ist, ich denke, das ist plausibel, nicht möglich. Daraus ist eine ganz einfache logische Schlussfolgerung mit weitreichenden Konsequenzen. Von dem Wachstumsziel, dem auch dem gesamtwirtschaftlichen Wachstumsziel gemessen am BIP, Bruttoinlandsprodukt, ist Abschied zu nehmen. Zweite These. Ökologisch-sozialer Umbau der Industriegesellschaft heißt Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts. Eine Dematerialisierung um den Faktor 10 erfordert einen planmäßigen Umbau der Industriegesellschaft und des Sozialstaates. Das heißt, selektives Wachstum und selektive Schrumpfung verschiedener Branchen. Also das Konzept des ökologischen und sozialen Umbaus ist nicht neu. Die Grünen haben schon 1986, damals waren es vollständig andere Grüne als heute, haben 1986 ein umfangreiches ökologisch-soziales und demokratisches Umbauprogramm vorgelegt. Ich bin nicht mehr Grüne, aber meines Erachtens nach wie vor das konzeptionell Beste, was auf dem politischen Markt ist. Natürlich stimmen die Zahlen nicht mehr, das ist ja logisch, aber die Denke, die dahinter steckt, ist nach wie vor gültig. Ein solcher ökologischer Umbau bedeutet natürlich in bestimmten Branchen Wirtschaftswachstum. Also die Solarenergie muss ausgebaut werden, der öffentliche Personenverkehr muss ausgebaut werden, im Dienstleistungsbereich, Dienstleistungsberufe im Pflegebereich oder im Kinderbetreuungsbereich, im Bildungsbereich müssen ausgebaut werden. Das sind Wachstumsbranchen. Dort entsteht zusätzliche Bruttowertschöpfung, als auch entstehen zusätzliche Arbeitsplätze. Dem stehen allerdings, wenn man den ökologischen und sozialen Umbau ernst meint, mit dem Ziel der Dematerialisierung mit Faktor 10, stehen selektive Schrumpfungsprozesse in verschiedenen Branchen gegenüber. Also, wenn man eine solare Energiewende bis 2050 erreichen will, und das ist schon seit Jahr und Tag dargestellt, im Jahre 2050 könnte in der Bundesrepublik Deutschland vollständig die gesamte Energie solar, Sonne, Wind und Wasser und Biomasse bereitgestellt werden, dann müssen natürlich die fossilen Energieträger schrumpfen, und zwar nicht von heute auf gleich, sozusagen planmäßig, mittel- und langfristig schrumpfen auf Null, aus der Atomenergie kurzfristig ausgestiegen werden, also nicht wie nach dem Atomkonvent bis 2022, sondern kurzfristig ausgestiegen werden. Das reduziert dort natürlich die entsprechende Bruttowertschöpfung und es reduziert dort im großen Maßstab Arbeitsplätze.
Entschuldige, das letzte Wort.
Arbeitsplätze. Also ökologisch-sozialer Umbau heißt, ich sage das schon mal, reagierend auf die Vorbemerkung von Ingrid Kurt-Scherf in ihren Stichworten, die du mit rumgeschickt hast, du wärst gegen eine sozusagen undifferenzierte, pauschale Wachstumskritik, ich auch. Wachstum ist nicht eh schlecht, bestimmte Bereiche müssen wachsen, aber andere müssen mit der genau gleichen Ernsthaftigkeit schrumpfen. Ich gehe hinterher ein auf zentrale Bereiche des Umbaus, Energiewende und Verkehrswende. Es ist abzusehen, Voraussetzung der These, dass ein solcher Umbau erheblich zur Reduzierung des gesamtwirtschaftlichen, marktförmig organisierten Produktionsvolumens und infolgedessen des Erwerbsarbeits- und Einkommensvolumens beitragen wird. Also gesamtwirtschaftlich, wenn wir selektive Wachstums- und Schrumpfungsprozesse sozusagen bilanzieren, ist absehbar, dass das Gesamtbruttoinlandsprodukt schrumpfen wird und auch das Erwerbsarbeitsvolumen und das daran gebundene Volkseinkommen, wodurch natürlich die Herausforderung zur Überwindung der Erwerbslosigkeit infolge des Umbaus dramatisch steigt. Der Umbau ist damit nicht sozusagen das Mittel, um Arbeitslosigkeit zu überwinden, sondern er wird zunächst mal die Problematik, die eh schon gegeben ist, weiter verschärft. Antworten dazu später. Warum ich dazu komme, das kann ich jetzt gar nicht darstellen. Seit den 90er Jahren habe ich mich intensiv auch in verschiedenen Studien und Expertisen mit den Studien beschäftigt, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, vom Forest-Institut für Wirtschaftsforschung, Axel Trost, mittlerweile im Bundesabgeordneten der Linken, vom Öko-Institut Freiburg und Darmstadt, die immer berechnet haben, dass ökologische Umbauprozesse, zum Beispiel einer Energiewende, Atomausstieg oder Verkehrswende, im Saldo zu mehr Arbeitsplätzen führen. Wenn man die genau analysiert und methodisch analysiert, stellt man fest, dass dort immer, bei allen, es ist immer neokensianisch orientierte Studien gewesen, die schon in der Methode neokensianisch angelegt waren. Die notwendigen Schrumpfungsprozesse wurden weitgehend ausgeblendet. Es wurden nur die Wachstumsprozesse berücksichtigt, die natürlich stimuliert werden, wenn man entsprechende Investitionen, sogenannte Zukunftsinvestitionsprogramme sozusagen auflegt, ganz klar. Die Schrumpfungsprozesse wurden ausgeblendet und es wird sozusagen über die Investitionsprogramme, die mit all diesen Programmen verbunden sind, sollen Nachfragestimuli aktiviert werden. Und Multiplikatoreffekte. Das typische keynesianische Konzept. Die negativen Folgen, die solche Nachfragestimulierung bedeutet für den ökologischen Umbau und für die notwendigen Schrumpfungsprozesse, bleiben systematisch bei allen Studien dieser Art, auch von der Hans-Böckler-Stiftung, Studien dieser Art ausgeblendet. Deswegen komme ich zu dieser, also auf der Basis von etlichen Studien, die ich dazu gemacht habe, komme ich zu diesem Ergebnis. Umbau heißt gesamtwirtschaftliche Schrumpfung. Die Schrumpfung der Wirtschaft gemessen am BIP ist kein primäres Ziel der Politik, aber absehbare Resultante einer global nachhaltigen Entwicklung. Ist differenziert. Wirtschaftliches Wachstum für den Süden, für die dritte Welt, ist hingegen notwendig und eine Bedingung für die Überwindung der Armut. Also ich rede von der Schrumpfung des Nordens. Wachstum im Süden ist notwendig. Ist sozusagen eine Umverteilung der Wachstumschancen notwendig. Sozusagen der Norden muss Wachstumschancen abgeben, indem er als Resultante schrumpft und diese Schrumpfung auch akzeptiert und politisch organisiert, damit der arme Süden sich entwickeln und wachsen kann, ohne global die Umweltprobleme, Ressourcen- und Schadstoffprobleme zu verschärfen. Drittens, Abschied vom Neokeynesianismus. Unter dem Schlagwort von qualitativen oder mittlerweile auch nachhaltigen Wachstum wird eine Versöhnung von mehr Lebensqualität bzw. von nachhaltiger Entwicklung und einem quantitativen Dip-Wachstum suggeriert. Dazu gehören die verschiedenen neokeynesianischen Konzepte in den Parteien, Grüne Partei, Linke Partei, Sozialdemokratie, aber auch von einzelnen Attac-Arbeitsgruppen, Green New Deal, Global Marshall Plan oder auch sozialpolitische Umverteilungskonzepte, reine Umverteilungskonzepte nach dem Motto Reichtum für alle oder es ist genug für alle da. Reichtum für alle, klammert aus, nämlich die ökologisch verheerenden Entstehungsbedingungen dieses Reichtums. Oder es ist genug für alle da, sozusagen setzt implizit voraus, das was da ist, wird nicht weiter in Frage gestellt, es wird nur gerecht verteilt. Ich denke, darüber werden wir diskutieren, weil ja die Kontroverse auch in diesem Raum präsent sein wird. Ich stelle.
Du merkst, dass du unsere Texte nicht liest.
Vierte These: Nachhaltige Entwicklung und Schrumpfungspolitik. Wenn eine nachhaltige Entwicklung, damit meine ich eine Dematerialisierung des Nordens, absehbar zu einer Schrumpfung des BIP führt, muss die Politik diesen Prozess so steuern, dass ökonomische und soziale Brüche vermieden werden. Es ist eine nachhaltige Politik des Schrumpfens zu entwickeln. Dazu habe ich auf einer Folie die verschiedenen Bausteine einer solchen nachhaltigen Politik des Schrumpfens dargestellt. Da ich noch maximal 5 Minuten habe, kann ich die nur benennen, nicht ausführen, sondern vielleicht eine Diskussion. Einmal ökologischer Umbau der Industriegesellschaft ist notwendig verbunden, das wird gleich meine fünfte und letzte These sein, mit einem Kulturwandel. Es wird keinen ökologischen keinen Umbau geben, ohne dass zeitlich parallel ein Wertewandel, ein Kulturwandel stattfindet. Eine Energiewende setzt sozusagen andere, und vor allem eine Verkehrswende, setzt andere Mobilitätsstile bei jedem einzelnen Individuum voraus. Die Politik kann hier nicht ersatzweise handeln für die einzelnen Individuen, denn die Politik wird dann von den Individuen, die einen solchen Wertewandel gar nicht wollen, schlicht und ergreifend ganz schnell abgewählt. Kontroverse kenne ich von den Grünen, wenn man die an der Regierung beteiligen will, schiebt man auf die Wähler, die wollen das nicht, also werden die weitergehenden ökologischen Forderungen einkassiert. Den Linken steht die Erfahrung demnächst bevor. Dann ein Systemwandel, ich sage es mal am Beispiel Energiewende. Die großen Energiekonzerne E.ON und RWE beispielsweise haben begriffen, dass sie auf Nachhaltigkeit umsteuern müssen und setzen auf Elektroauto. So, wo soll der Strom her? Die Mobilität wird nicht in Frage gestellt. Elektroauto, natürlich für E.ON und RWE hochprofitabel. Wo soll der Strom herkommen? Unter anderem durch sozusagen diese Megaprojekte Desertec, Strom aus der Sahara. Das ist der Versuch, die bestehenden Oligopolstrukturen zu bewahren, auch die Machtstrukturen damit zu bewahren und sozusagen zu adaptieren an notwendige Nachhaltigkeitsforderungen. Um Nachhaltigkeit und Wirtschaftsstruktur in Verbindung zu bringen, müssten die großen, zum Beispiel Energiekonzerne, entflochten werden. Darüber denkt mittlerweile ein Herr Brüderle nach. Müssten vergesellschaftet werden. Wenn ich von Vergesellschaftung spreche, meine ich nie sozusagen Verstaatlichung. Energiekonzerne sollten bestens kommunalisiert werden, also wie Stadtwerke. Man muss sozusagen für jede Branche, für jeden Konzern spezielle Vergesellschaftungskonzepte entwickeln. Nie Verstaatlichung. Insbesondere auf dem Hintergrund der realsozialistischen Erfahrung. Die Globalisierung, also gerade im Bereich der Energiewende, also Strom aus der Sahara wäre ein globales Konzept, Nachhaltigkeit zu organisieren. Stattdessen sozusagen zu einer Energiewende gehört die dezentrale, möglichst lokale Bereitstellung von Energiedienstleistungen. Dafür brauchen wir keine Großkonzerne, sondern brauchen wir ein Netz von sehr tüchtigen Stadtwerken. Eine Wirtschafts- und Finanzpolitik muss das Wachstumsziel streichen. Dort haben die Grünen auch 1990 eine Novellierung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes vorgeschlagen, wo das Wachstumsziel ersatzlos gestrichen wird und ersetzt wird durch das Ziel ökologisches Gleichgewicht und erweitert wird um das Ziel gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung. Auch unter, kann ich jetzt nicht ausführen, auch sozusagen der Gesichtspunkt der Partizipation von Frauen am Erwerbsleben ist auch in diesem Gesetz drin. Die Geldmengenpolitik. Die EZB hat die Aufgabe, die Geldmengenpolitik so auszugestalten, dass dem Wirtschaftswachstum hinreichend Geld zur Verfügung gestellt wird. Dort müsste sozusagen auch ein Umdenken in der Bereitstellung der Geldmengen erfolgen. Schuldenbremse, die Staatsverschuldung, das Defizitspending in dem Keynes-Konzept ist ein Wachstumsmotor. Es müsste eine Schuldenbremse verfügt werden. Nicht in der Ausgestaltung, wie es jetzt die neue Koalition gemacht hat, in dem sozusagen auch die Länderfinanzen sozusagen abgewürgt werden. Aber grundsätzlich ist der Gedanke der Schuldenbremse notwendig. Und schließlich eine ökologisch-soziale Rahmenplanung, kann ich nur andeuten. Eine Rahmenplanung heißt, wenn der ökologisch-soziale Umbau unter dem Strich, also teilweise wachstumsteilsweise Schrumpfungsprozesse hervorruft, mit verschärfenden Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, das Erwerbsarbeitsvolumen schrumpft, das Volkseinkommen schrumpft, dann entstehen in der Folge dessen erhebliche soziale und ökonomische Konsequenzen. Die müssen mittelfristig gesteuert werden. Sonst kommt es zu Brüchen und natürlich auch zu politischen Verwerfungen, die den ganzen Prozess sozusagen vor die Wand fahren. Dazu gibt es Vorüberlegungen, wie im Einzelnen eine solche ökologisch-soziale Rahmenplanung demokratisch funktionieren kann. Aber deutlich wird schon mal, also das Umbaukonzept setzt auch unter anderem auf staatliche Regulierung. Zusätzlich aber auch auf marktwirtschaftliche Steuerung, auf einen Mix von Markt und Staat. Schließlich Zukunft der Arbeit. Das Ziel ist eindeutig, sowohl angesichts der gegenwärtigen als auch der sich verschärfenden Erwerbslosigkeit, sinnvolle Arbeit für alle. Das traditionelle Vollbeschäftigungsziel muss verabschiedet werden. Sagte schon vor Jahrzehnten André Gorz, der Begriff allein transportiert schon falsche Vorstellungen. Nämlich, dass es möglich sei, dass alle, die Erwerbsarbeit suchen, einen Vollarbeitsplatz haben können, möglichst sozusagen 38 Stunden die Woche oder lassen wir es 35 Stunden sein. Das auch noch mit dem entsprechenden Auskommen, das ist unmöglich. Und zwar sage ich das jetzt nicht als Neoliberaler, sondern als jemand, ein Freund der nachhaltigen Entwicklung. Stattdessen ist eine radikale Arbeitszeitverkürzung notwendig, wenn man davon spricht, 30 Stunden im Durchschnitt, 30 Stunden und weniger, wenn es die Wochenarbeitszeit anbetrifft, ohne vollen Lohnausgleich. Die Linke oder auch ATTAC oder auch die AG Fair, Arbeit fair verteilen, muss sich verabschieden und hat sich ja auch schon verabschiedet von dem Ziel, voller Lohnausgleich für alle. Das wird nicht möglich sein, sondern es müsste, je radikaler die Arbeitszeitverkürzung ist, müssen differenzierte Lohnausgleichskonzepte entwickelt werden. Da gibt es vielfältige Überlegungen zu. In den unteren Lohngruppen ist natürlich der volle Lohnausgleich und mehr notwendig. Aber in den mittleren Einkommen, insbesondere zu den oberen Einkommen, wo ich als gut bezahlter Oberschulenrat selbst zu gehöre, ist eine starke Arbeitszeitverkürzung mit Lohneinbußen ohne weiteres verkraftbar. Schließlich soziale Sicherung. Hier gibt es ja die vielfältigen Debatten zum Thema Grundsicherung und Grundeinkommen. Ich möchte nur eine kritische Anfrage an die Grundeinkommensfreunde richten. Das Grundeinkommen wird politisch erst dann interessant, wenn man sich einlässt
auf die Höhe, die finanzielle Höhe des Einkommens. Wenn das Grundeinkommen auf Sozialhilfeniveau gedacht ist, das hat Milton Friedman schon unter anderem Begriff sozusagen vorgeschlagen, dann ist es ein Sozialabbaukonzept. Das meint im Attac-Rahmen keiner. Wenn es eine Höhe, eine bestimmte Höhe erreicht, dann geht von Grundeinkommensforderungen ein Wachstumsimpuls aus. Denn es steigert das Volkseinkommen und es muss dargestellt werden, wie dieses Einkommen das gesamt bedingungslose Grundeinkommen, das ja quasi jedem schon mit der Geburt zur Verfügung, als Anrecht zur Verfügung stehen soll, wie kann dieses Grundeinkommen finanziert werden, ohne selbst eine Triebkraft für weiteres Wirtschaftswachstum zu werden. Von da habe ich große Probleme mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Und schließlich ein neuer Lastenausgleich, die notwendige Sicherung des Sozialstaats, deren Herausforderungen ja noch größer werden durch die Schrumpfung des Erwerbsarbeitsvolumens. Die notwendige Sicherung des Sozialstaats muss durch ein groß angelegtes Umverteilungskonzept von oben nach unten erfolgt werden. Und ich fände es sehr sinnvoll, wenn in dem Zusammenhang nicht nur einzelne Forderungen nach Erhöhung der Erbschaftssteuer, der Vermögensabgabe, jetzt der Wiedereinführung der Vermögenssteuer und so weiter diskutiert werden, sondern wenn ein altes Konzept, was es in der Nachkriegszeit in Westdeutschland gegeben hat, nämlich das Konzept des Lastenausgleichs, wieder in die Debatte gebracht wird. 1949 und 1952 ist ein ganzes Paket von Maßnahmen von der damaligen Bundesregierung, Adenauer-Gerhard-Regierung, auf den Weg gebracht worden, was diejenigen, die geschädigt waren durch die Kriegszerstörung und die geschädigt waren durch die Währungsreform, waren ja unglaubliche Geldvermögensverluste durch die Währungsreform, antiker Thema, dass diejenigen entschädigt wurden durch ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket. Eines dieser Maßnahmen, die dann von 1949 bis 1952 beschlossen wurden, war eine sogenannte Kreditgewinnabgabe. Mein letzter Satz. Wir alle wissen, trotz der sozusagen, oder wer war unter anderem großer Gewinner der Bankenrettungsschirme, die Deutsche Bank, die riesige Gewinne im letzten Jahr gemacht hat und insbesondere, weil sie eben staatliche Schuldscheine sozusagen aufgenommen hat. Sie war vertrauenswürdig in der Krise und hat dadurch Milliardengewinne gemacht, als ein Beispiel. Dadurch soll aber deutlich werden, also ich mit diesem Umbaukonzept, was ich vorgeschlagen habe, und auch mit diesem Schrumpfungskonzept bin ich ein ausgesprochener Freund von sozialer Umverteilung. Nur dieses Umverteilungskonzept steht unter dem Imperativ nachhaltiger Entwicklung und Schrumpfung der gesamtwirtschaftlichen Leistung. Dankeschön.
Ja, ganz vielen Dank. Es war jetzt ein bisschen länger als eine Viertelstunde. Aber ja, wir machen jetzt einfach weiter, dann ist die Diskussion ein bisschen kürzer, aber du hast jetzt auch schon viele Punkte vorweggenommen, die wahrscheinlich sonst als Fragen auch gekommen wären, denke ich. Ja, aber jetzt natürlich das Wort.
Ich werde versuchen, mich wirklich an die Viertelstunde zu halten. Und natürlich genauso wie der Eckhardt, also sehr zugespitzt, also versuchen einfach die Kontroverse, die möglicherweise hier im Raum ist oder eben auch zwischen seiner Position und meiner Position festzumachen. Und um es wirklich zugespitzt zu formulieren, also mir gefällt die Alternative Wachstum versus Schrumpfung nicht. Weil ich sie beide für falsch halte. Und weil ich beide, weil sie beide meines Erachtens also in der Vergangenheit sozusagen verwurzelt sind und nicht wirklich die Herausforderungen der Zukunft aufnehmen. Ich befürchte auch, dass diese Debatte um Wachstum versus Schrumpfung, die eigentlich zentralen Debatten, die geführt werden müssten, auf ein falsches Gleis führt. Weil das, worüber wir, wer auch immer das wir sein mag, reden müssen, ist, was für ein Konzept von Entwicklung haben wir eigentlich. Und zwar nicht nur im Süden, sondern auch hier. Was für ein Modell von Gesellschaft, was für ein Modell von Demokratie, auch was für ein Modell von Wohlstand und Wohlergehen haben wir, wenn wir die alten Modelle und die alten Konzepte nicht mehr wollen. Da ist mir also diese Frage Wachstum oder Schrumpfen, das ist rein quantitativ formalistisch, aber es klammert quasi die qualitative Frage nach dem, was man also früher mal genannt hat, was haben wir für eine Vorstellung vom guten Leben, schiebt es aus meiner Sicht in eine statistische Dimension, wo die Frage falsch aufgehoben ist. Also ich selber, ich hoffe, dass ich am Ende noch dazu komme, Also wenn ich mich frage, also wenn es nicht um Wachstum geht, ich sage halt immer, es geht um Entwicklung. Also und ich habe jetzt neuerdings mit dem Begriff stark gemacht, Amartya Sen kennen vielleicht einige von euch, der spricht ja von Verwirklichung. Und ich finde, es geht um Ermöglichung. Also was wir brauchen, ist eine Strategie der Ermöglichung. Und um es ganz pathetisch zu formulieren, eine Strategie der Ermöglichung eines möglichst guten Lebens jenseits von aller Ausbeutung und aller überflüssigen Unterdrückung. Und eine solche Strategie der Ermöglichung eines möglichst guten Lebens braucht auch eine politische Ökonomie, auch die Demokratie, auch ein alternatives Gesellschaftsmodell, also hat eine ökonomische Basis. Und ich befürchte, also auch nochmal zugespitzt formuliert, dass die Linke im weitesten Sinne des Wortes im Grunde genommen stehen geblieben ist bei der Kritik der politischen Ökonomie, es aber nicht geschafft hat, eine kritische politische Ökonomie der Demokratie, der Nachhaltigkeit und so weiter zu entwickeln. Sondern im Grunde genommen, also jetzt wieder sehr zugespitzt formuliert, ökonomische Inkompetenz mit aufgeblasener Kritik kaschiert. Ja, ich habe doch versprochen, dass ich zugespitzt
bin. Wieso aufgeblasen?
Bitte?
Wieso aufgeblasen? Das
doch einfach sagen. Aufgeblasen, weil die Kritik suggeriert, man wisse, wie es anders und wie es besser geht, man weiß es auch. Was man, also wenn man also in so eine Perspektive der Ermöglichung eines guten Lebens, sogar nicht Verzicht, sondern Entfaltung denkt, also dann ist man natürlich also auf der Ebene der Utopie. Aber Utopie muss in den real gegenwärtigen Möglichkeiten im Hier und Jetzt verankert sein. Wenn sie das nicht ist, ist sie keine Utopie, sondern Träumerei. Das heißt, wir brauchen eine Gesellschaftsanalyse und eine Gesellschaftskritik, die die Möglichkeiten des alternativen Handelns aufzeigt, jenseits des reinen Wünschens. Und mir war aufgefallen in dem Papier, von was hier zugrunde gelegt worden ist, also mit der Wachstumskritik, wird, wie sich das gehört, das Kommunistische Manifest zitiert. Also ich glaube, dass in der Analyse, wie sie im Kommunistischen Manifest angestellt worden ist, ziemlich viele auch Fehler enthalten sind. Aber also die Denke in diesem Manifest erscheint mir als enorm aktuell. Nämlich sozusagen die alternativen Möglichkeiten aus den Widersprüchen im Hier und Jetzt abzuleiten. Und danach zu suchen, also welche realen Gegenkräfte sind wirksam gegen die dominanten Tendenzen. Statt, wie das jetzt innerhalb der Linken seit einiger Zeit ziemlich üblich ist, den Kapitalismus und moderne Gesellschaften als die Inkarnation des Bösen schlechthin sozusagen zu entwerfen und in diesem Bösen, es gibt nichts Richtiges im Falschen, dann eben auch überhaupt gar keine Handlungsmöglichkeiten im Hier und Jetzt mehr identifizieren zu können, die über dieses Hier und Jetzt hinausweist. Und ein bisschen, Eckhard, finde ich, ist deine Analyse auch so angelegt. Und sie ist deshalb so angelegt, weil sie, wieder zugespitzt formuliert, das Ende der Industriegesellschaft hat längst stattgefunden. Du forderst, dass die industriellen Sektoren schrumpfen, sie schrumpfen längst. Aber natürlich schrumpfen sie. Der Beschäftigungsanteil im produzierenden Gewerbe ist in den letzten 20, 30 Jahren gigantisch runtergegangen. Der Anteil des produzierenden Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten Jahren gigantisch runtergegangen.
Aber nicht die Verbräuche und nicht die Produktion.
Wir haben längst, also die Grenzen des industriellen Wachstums sind längst erreicht. Deswegen haben wir Global Sourcing. Deswegen werden die Möglichkeiten des industriellen Wachstums jenseits von Gesellschaften gesucht, wie die Bundesrepublik Deutschland. Deshalb haben wir diesen Monopolikapitalismus und diesen Finanzmarktkapitalismus, weil sozusagen das anlagefähige Kapital hier keine Anlagemöglichkeiten mehr findet, sondern sie gehen, was weiß ich wohin, also irgendwo in den Rest der Welt, und sie gehen an die Finanzmärkte. Das, was quasi... also sozusagen das Programm, als Programm von dir vertreten wird, Eckhard, also findet in einer allerdings politisch, sozial, ökologisch furchtbar verdrehten Weise real längst statt. Und die Frage ist also, was man sozusagen, also die Kritik, die Attac insbesondere repräsentiert an den Globalisierungsprozessen, am finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, die ist ja richtig. Aber das, was da an Globalisierungsprozessen stattfindet, an Finanzmarktkapitalismus stattfindet, ist quasi die Reaktion auf die Entwicklungsdynamik in den Gesellschaften wie die Bundesrepublik Deutschland. Und worauf Attac die Antwort schuldig bleibt, ist die Frage nach alternativen Entwicklungskonzepten der Ökonomie in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn das, wir sagen, so wie reagiert wird, seitens des Kapitals, wenn ich das mal so sagen darf, das wollen wir nicht. Aber wie jetzt tatsächlich die Deindustrialisierung der Ökonomie zu bewerkstelligen ist, wie ein Umbau zu bewerkstelligen ist, darauf behaupte ich jedenfalls, haben wir, und ich schließe mich ausdrücklich ein, viel Lyrik, aber wenig wirklich überzeugende Konzepte. Eine große Gefahr, also die, wenn man jetzt darüber selbstverständlich, damit ich nicht missverstanden werde, also natürlich ist die Kritik an diesem Wachstumswahn richtig und notwendig. Natürlich muss man, also wenn hier die Westerwelles und so weiter und von mir aus auch die Memo-Leute und wer auch immer, also uns erzählen, wir lösen alle Probleme dieser Welt, indem wir das Wachstum wieder stimulieren. Natürlich muss man dem entgegentreten. Nur mit der Kritik an diesem Wachstumswahn beantworten wir nicht die Frage, was unser Konzept von Entwicklung und die Gefahr, die man eingeht, wenn man jetzt quasi die Auseinandersetzung mit dem Wachstumswahn bei der Kritik stehen lässt, ist, dass sich das Konzept, für das wir stehen, tatsächlich reduziert darauf, die anderen können an dem Wohlstand, den wir genießen, und ich bestehe darauf, dass ich den Wohlstand, den ich in diesem Lande habe, genieße, nicht. Das ist aus meiner Sicht eine nicht zu vertretende Position. Und die zweite Gefahr ist, also wenn man so eine ökonomische Analyse macht, also wie ist es denn geworden, wie sind wir da hingekommen, wo wir heute sind? Dafür hat ja Ulrich Beck mal diesen Begriff des Fahrstuhleffekts geprägt. Das heißt, auf der Grundlage sehr hoher Wachstumsraten war es möglich, die Gesellschaft insgesamt in ihrem Wohlstandsniveau, aber auch in ihrem Bildungsniveau, zum Teil in ihrem Partizipationsniveau, immer höher zu fahren. Die Gefahr, die ich sehe, also wenn man jetzt sozusagen sich vom Wachstum verabschiedet, ist, dass wir also von einer inklusiven Wohlstandsentwicklung kommen in eine exklusive Wohlstandsentwicklung. Und dass wir sozusagen den Reichtum auf dieser Welt natürlich nicht abschaffen, sondern nur dafür sorgen, dass er sich bei immer weniger Leuten konzentriert. Und dieses Problem, also wie wir quasi eine inklusive Entwicklungsdynamik in die Gänge bekommen, ohne auf dieses alte industrielle Wachstum zurückgreifen zu können und zu wollen, also das Problem ist aus meiner Sicht bislang weitgehend ungelöst. Ich glaube einfach, dass die Debatte, wie wir sie führen, also in den Verhältnissen vergangener Zeiten verhaftet bleibt. Beispiel, also wenn ich nochmal gerade hier das Ding hier anmachen darf, also ich kann so einfach sagen, also der Eckhardt hat eben, also wir wollen ja einfach dadurch, dass wir auch kontrovers diskutieren, auch vorankommen, hat hier dieses Modell da gemacht, mit ganz vielen Sachen, die da draufstehen, bin ich selbstverständlich einverstanden, nur nicht mit dieser Schrumpfungsrhetorik. Die finde ich einfach, wie gesagt, ich will, dass die Ermöglichung des guten Lebens und nicht...
Also weiter so.
Bitte?
Weiter so.
Ich habe gerade versucht auszuführen, warum ich meine, dass es nicht weiter so geht, dass aber die Linke leider keine Konzepte hat, wie es anders gehen sollte. Also wenn ich mir hier das hier angucke, also Umbau der Industriegesellschaft und Kulturwandel, selbstverständlich. Aber da kann es doch nicht um Energiewende und Verkehrswende alleine gehen.
Natürlich.
Da geht es in erster Linie auch um ganz andere Dinge. Da geht es um Bildung, da geht es um die Versorgung der Kinder, da geht es um die Versorgung der Alten. Da geht es unter anderem darum, dass das, also gigantische Volumen an unbezahlter Arbeit in diesen Gesellschaften, anders organisiert werden muss und nicht zuletzt auch bezahlt werden muss. Also weil wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass die ganze, also die ganze Versorgung, die, wie heißt das, die fürsorgliche Praxis, die Generationen von der Menschheitsgeschichte von den Frauen zum Nulltarif gemacht worden ist, die wird in Zukunft nicht mehr von den Frauen zum Nulltarif gemacht werden. Auch sie wollen es nicht mehr, aber sie können es auch gar nicht mehr. Und die ganz entscheidende Umbaufrage der Industriegesellschaft ist diesem gesellschaftlichen Bedarf an Versorgungstätigkeiten, also dafür also Möglichkeiten zu finden, wie die dem Rechnung getragen werden kann und so weiter und so fort. Und der, also ich will dir das, also ich will es ja nur deutlich machen, wo ich das Problem finde. Und die ganzen Umbaukonzepte, wie wir sie innerhalb der Linken diskutieren, da bleibe ich schon nochmal dabei, die haben einen androzentrischen Bias, also einen Männlichkeitsbias, weil sie sich im Grunde genommen Ökonomie nur vorstellen können in Form der Produktion von Autos, in Form der und die Vorstellung der Produktion von Autos wird dann ökologisch links gewendet, nämlich in die Produktion von Bussen. oder in die Herstellung, also und eben, also wir machen jetzt Energie. Aber sowas wie, also wer versorgt unsere Kinder, wer versorgt unsere Jugendlichen, wer versorgt unsere Alten, also das kommt einfach also in dem Konzept von Ökonomie, also was in einer Gesellschaft gelöst werden kann, kommt da einfach nicht dran vor. Und deshalb sind auch diese neokeynesianischen Umbaukonzepte, die sind in der Tat eine Riesenillusion, weil sie nämlich glauben, mit der Konversion der Autoindustrie in die Busse und Zugindustrie könnten sie alle Probleme der Welt lösen, können sie aber nicht, weil nämlich auch die Busse in zunehmendem Maße von Maschinen hergestellt werden und nicht von Menschen hergestellt werden. Und weil generell, egal ob es jetzt ökologisch sinnvoll ist oder nicht ökologisch sinnvoll ist, sozusagen das Produktionsparadigma und nicht nur das Wachstumsparadigma, das Produktionsparadigma der modernen Ökonomien quasi an sein Ende gekommen ist. Und wir brauchen eine Vorstellung von Ökonomie und von Ermöglichung und von Entwicklung, die sich von diesem Produktionsparadigma verabschiedet und wirklich Versorgung, Bedürfnisse, Fähigkeiten in den Blick nimmt. Und da gibt es einen zweiten Punkt, wo ich ganz entschieden also sozusagen Bedenken anmelden will, Vollbeschäftigung AD. Leicht gesagt. Also ich bin selber, habe selber eine Menge Sachen geschrieben, also gegen Vollbeschäftigung, also gegen diesen verrückten Begriff, der so tut, also wenn man also einer Fabrikarbeit nachgeht, dass man damit wirklich voll beschäftigt wäre. Das ist ja auch das männlich, die männliche, der männliche Irrtum, jenseits der Erwerbstätigkeit sei Freizeit. Ne? Weil man ist ja in der Erwerbstätigkeit voll beschäftigt, deswegen hat man leider keine Zeit mehr, sich am Abwasch zu beteiligen. Also, das ist irgendwo gegessen, dieses alte, diese Vollbeschäftigungsdoktrin und das keynesianische Modell dahinter ist gegessen. Aber ich bin nicht bereit, mich einfach mit Arbeitslosigkeit abzufinden. Arbeitslosigkeit ist eine, es geht nicht um Vollbeschäftigung, sondern es geht darum, dass eine qualifizierte, anständig entlohnte Berufstätigkeit ein unabdingbares zivilisatorisches Minimum sozialer Teilhabe in einer modernen Gesellschaft ist. Und wer das in Frage stellt, macht Armutspolitik. Die muss man auch machen. Also man muss auch sich Gedanken darüber machen, wie man mit Armut umgeht. Also nicht nur die Denke in der Linken ist ziemlich androkratisch geprägt, sondern auch die Kultur des Miteinanderumgehens. Weil ich nämlich feststelle, ich habe mir schon nicht ganz genau an die, wieder zum Abschied ein aus meiner Zeit ist, beim Statistischen Bundesamt ein nochmal was beitragen zu der Problematik dieser auf Wachstum, also Pro-Kontra-Wachstum fixierten Debatte, die ja, wie ich versucht habe auszuführen, die tatsächlich zu führenden Debatten eher auf ein falsches Gleis meiner Meinung nach schickt. Es gibt in der sogenannten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, also in der Statistik, die das sogenannte Bruttoinlandsprodukt hervorbringt, da gibt es das sogenannte Haushälterinnenparadoxon. Und das sogenannte Haushälterinnenparadoxon, also das ist auch in der Literatur, wird das so besprochen, heißt, also wir haben einen gut verdienenden Oberstudienrat und er hält sich eine Haushälterin. Und wie das Leben manchmal so spielt, man verliebt sich ineinander und heiratet. Es bleibt alles, wie es vorher war, aber der gut verdienende Oberstudienrat hat seine Haushälterin geheiratet. Was passiert mit dem BIP? Das BIP sinkt. So, also das heißt, also sozusagen unter Wachstumsgesichtspunkten ist das ganz fatal. Also wenn jetzt, also worauf ich mal aufmerksam machen will, also das Bruttoinlandsprodukt ist eine statistische Kenngröße. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es vielleicht bei ATTAC, weil es sonst nirgendwo gibt, mal eine Arbeitsgruppe gibt, die sich mal mit dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung beschäftigt, weil die ist voll mit Ideologien. Da wird also quasi statistisch, wird da eine marktwirtschaftliche Ideologie transportiert, also die wir jeden Tag wieder neu aus der Wirtschaftszeitung sozusagen in homöopathischen Dosen verabreichen. Aber wenn wir glauben, dass ein Großteil dessen, was zurzeit an unbezahlter Arbeit in den sogenannten Privathaushalten stattfindet, transferiert werden sollte in qualifizierte, anständig entlohnte Berufstätigkeit, dann erzeugen wir statistisch Wachstum. Und ich weiß nicht, ob man gegen so ein Wachstum was hätte. Also du vermutlich auch nicht. Und das, der Witz an der Sache ist, genau das findet schon die ganze Zeit statt. Das Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland rekrutiert sich zum größten Teil aus dem Wachstum der Dienstleistungsökonomie. Und nicht mehr aus dem Wachstum des produzierenden Gewerbes. Und das heißt, also nochmal zurück zu meinem Anfangspunkt, an den real gegenwärtigen Tendenzen anknüpfen und ihnen eine emanzipatorische soziale Wende geben. Das heißt, man muss den Ausstieg aus der Industriegesellschaft gar nicht mehr fordern. Er hat sich längst vollzogen. Er hat sich nur in den Köpfen noch nicht vollzogen und er hat sich programmatisch nicht vollzogen. Aber wir leben in einer industriekapitalistisch, ideologisch überformten Realität. Aber diese industriekapitalistisch, ideologisch überformte Realität ist quasi zu einer ideologischen Realität geworden. Also wo wir sozusagen nach dem leben, was wir glauben und was uns erzählt wird, aber immer weiter wegkommen von dem, was tatsächlich ist. Und ich glaube, ein großer Fortschritt wäre, wenn die Linke, wenn ich das so sagen darf, oder wir, oder die Gewerkschaft, oder wer auch immer, einfach wieder näher an die Realität käme und in der Realität die massiven Widersprüchlichkeiten zur Kenntnis nehmen würde, aus denen heraus man dann alternative Entwicklungskonzepte ableiten kann, also statt sozusagen das ganz andere zu imaginieren, für das es dann allerdings wirklich kaum Anknüpfungspunkte hier und jetzt gibt.